im zweiten Teil des Gesprächs mit der Beratungsstelle gesehen habe, für die Prostituierte in Bern, ist es dann nicht mehr um das Projekt an und für sich gegangen, sondern mehr um die Frage von der Prostitution überhaupt. Auch da hätten wir natürlich lieber mit selber in der Prostitution aktiven Frauen diskutiert. Wir spielen jetzt aber trotzdem einen Auszug aus dem Gespräch ein, weil es ja auch so ein paar Punkte gibt, die man anschneiden können. Ja, also mich würde es jetzt noch wundern, gibt es im Verein oder unter euch zwei gibt es Diskussionen über Prostitution an und für sich? Also wie schaut ihr das an? Weil du hast vorher gesagt, die Motivation der Frauen, die im Verein mitmachen, dass jetzt von den Nicht-Prostituierten auch die gesellschaftliche Stellung der Prostituierten zu verbessern. Jetzt, was bedeutet das, was heisst für euch und für die Frau im Verein Prostitution?
Also ich kann das nur persönlich beantworten. Für mich persönlich ist Prostitution ein Beruf wie ein anderer Beruf auch. Es ist ein Beruf, den eine Frau selber wählt für sich. Und als Prostituierte zu arbeiten, bringt ganz sicher mal viel Vorteil. Also eine Frau ist selbstständig, sie kann sich ihre Arbeitszeiten einteilen, sie kann sich ihre Freizeiten einteilen, sie hat einen gewissen Verdienst. Da geht man immer davon aus, dass das sehr viel ist. Ich würde sagen, es ist nicht so überwältigend, weil die Unkosten sind einfach wahnsinnig gross. Dazu kommt auch, dass man das Geld immer gerade in der Hand hat. Und eben nicht erst Ende im Monat auf dem Konto. Und von dem her geht das auch ziemlich flüssig wieder raus. Aber für mich ist das ganz klar ein Beruf, wo sich eine Frau selber wählt. Und für mich ist das auch wichtig, weil wenn man sagt, Prostituierte, das sind so arme Frauen, die irgendwann mal auf die schiefe Bahn gekommen sind und dann so in den Beruf reingerutscht sind oder irgendwie reingedrängt worden sind, dann spricht man an einer Frau jegliche Selbstständigkeit ab. Also man spricht ihr auch jegliche Eigenverantwortung ab. Und das dünkt mir etwas ganz Gefährliches, weil die Frauen, die ich kennengelernt habe, also die Prostituierten, die ich jetzt kenne, da habe ich bei allen das Gefühl, dass die Frauen das selber bestimmen können, ob sie so arbeiten wollen oder nicht. Und was für mich schwierig ist, ist, dass viele Frauen wirklich aussteigen wollen. Und dort ist wieder die Doppelmoral der Gesellschaft, die ihnen den Ausstieg verhindert. Aber nicht ihren eigenen Entschluss eigentlich. Aber wenn eine Frau hoch verschuldet ist, keinen günstigen Wohnraum findet, wo man einfach in Bern schlicht nicht mehr kriegt, und einfach alle die Faktoren dazukommen, also die äußeren Einflüsse, dann ist es klar, dass eine Frau nicht einfach so subit aussteigen kann.
Vielleicht nochmal zu der Prostitution. Trotzdem ist für mich Prostitution ein extremer Ausdruck von der Vermehrung von der Frau. Wird im Verein diskutiert über solche Sachen? Oder anders gesagt, eben in der Literatur von verschiedenen Projekten, die wir jetzt gelesen haben, wird viel über die Doppelmoral natürlich geredet, oder? Und da werden aber auch viele so Angriffe oder Seitenhiebe auf die brave, straighte Hausfrau abgegeben, oder? Also im Sinn von, was die Ehefrau oder die Hausfrau macht, ist schlussendlich auf eine indirektere Art und Weise nichts anderes, als was die Prostituierte macht. Und das finde ich auch. Aber gerade darum überzeugen mich jetzt die beiden Berufe nicht wahnsinnig, weil ich finde, es sind zwei Seiten von der gleichen Medaille, die nicht, wo mich beide nicht passen, an einem Frauenbild an und für sich. Also wo ich finde, da gehe ich wiederum, also eben die Medaille überhaupt zu verlassen. Jetzt gibt es so Diskussionen, oder? Wie sieht das aus?
Also innerhalb des Vereins habe ich so eine Diskussion noch nie erlebt. Dazu ist zu sagen, wir haben einmal im Monat eine Vereinssitzung und nachher liegen natürlich ganz viele Sachen an, die man besprechen muss, die geklärt werden müssen. Das ist immer sehr zeitintensiv und hat einfach keinen Platz für so grundsätzliche Diskussionen. Mit einzelnen Frauen, mit Prostituierten und anderen Frauen gibt es ganz klar solche Diskussionen. Also wir haben eine sogenannte fachliche Begleitgruppe, wo zwei Sozialarbeiterinnen und eine ehemalige Prostituierte mitarbeiten, plus wir zwei. Und wir treffen uns einmal in der Woche, genau so alles, was gerade anliegt, erledigen. Und dort haben wir aber auch Raum für solche Diskussionen.
Prostitution ist ein Beruf wie jeder andere auch. Das stimmt zum Teil und stimmt natürlich auf der anderen Seite auch überhaupt nicht. Ich habe das Gefühl, dass bei jedem Beruf und insbesondere auch bei der Prostitution die Reduzierung auf eine rein ökonomische Sichtweise, dass das nicht verhebt. Für mich ist Prostitution ist schlussendlich natürlich einer von den vielen Ausdrücken, die es gibt vom geschlechtlichen Machtverhältnis und hat in dem Sinn schon auch noch viel mehr als nur mit ökonomischen Faktoren zu tun. Beispielsweise mit der entfremdeten und kaputten Sexualität von den Männern insbesondere, wo Prostitution auffängt oder wo Prostitution so gegenübertritt.
Also das heisst, Prostituierte sind Frauen, wie andere auch. Und als ich angefangen habe zu arbeiten bei Xenia, habe ich mich zum Beispiel immer gefragt, warum wird eine Frau Prostituierte? Also es muss ja irgendwo in ihrer Geschichte begründet sein. Ich habe Prostituierte auch nicht gekannt. Ich habe das Gefühl gehabt, wahrscheinlich sind sie effektiv ein bisschen anders als andere Frauen. Und habe jetzt so im Verlauf von meiner Arbeit, wo ich Kontakt gekriegt habe zu Prostituierten, wo zum Teil auch so Vertrauensverhältnisse haben können entstehen, wo wirklich auch offene Gespräche möglich sind, habe ich einfach gemerkt, unter den Prostituierten gibt es genau die gleichen Frauen wie eben sonst unter den Frauen auch. Also Prostituierte sind genau die gleichen Frauen wie wir auch. Mit ihrer ganz persönlichen Geschichte, mit ihren Idealvorstellungen, mit ihren Meinungen, mit allem. Und warum eine Prostituierte genau diesen Beruf wählt für sich, das ist eine Frage, die ich nicht beantworten kann.
Für mich ist einfach der Unterschied, wenn ich mir überlege, was ich so arbeiten könnte. Oder? Für mich gibt es natürlich schon einen Unterschied, mir den Beruf Prostituierte zu wählen oder nicht zu wählen. Oder? Und zwar in allen anderen Berufen, finde ich, drückt sich natürlich das Machtverhältnis zwischen den Geschlechtern auch aus. Oder? Oder auch wenn du an einem anderen Arbeitsplatz arbeitest, bist du zum Beispiel vor sexueller Anmache oder so, bist du ja nicht verschont. Aber für mich ist der Unterschied, dass wenn ich neu arbeite, versuche ich mich dem natürlich auf alle Arten zu widersetzen. Wenn ich jetzt aber in die Prostitution gehe, dann institutionalisiere ich das. Also ich trage das offen aus. Und es ist nicht, ich habe nicht das Gefühl, es ist in der Essenz etwas anderes, aber es ist für mich wie die Frage, widersetzt sich dich dem oder institutionalisierst du es? Das wäre für mich die Frage.
Weißt du, ich denke, das hat noch einen anderen Ansatz. Also, eine Prostituierte geht natürlich davon aus, dass sie jetzt Macht in den Händen hat. Also, dass sie im Prinzip genau das Machtverhältnis hat können kehren. Weil das ist eine geschäftliche Beziehung, die sie aufnimmt zu einem Freier. Und der Typ kommt an und hat irgendwelche Bedürfnisse. Und da wird einmal abgeklärt, was er will. Und sie gibt aber ganz klar den Tarif durch. Das kriegst du bei mir und das kostet so viel. Und das kriegst du nicht, dann kannst du wieder gehen. Und das gibt ein anderes Machtverhältnis. Klar, aus unserer Wahrnehmung. Also wir sagen ja, also dort ist das Machtverhältnis total und klar und die Frauen werden gebraucht. Aber wenn du es aus ihrer Sicht anschaust, sieht es ganz anders aus.
Nein, ich kann mir schon vorstellen, ich finde schon, dass also innerhalb von einem kaputten Verhältnis und von einem Machtverhältnis ist das auf jeden Fall eine Möglichkeit, den grösstmöglichen Profit daraus zu ziehen. Aber es ist natürlich nicht die Verweigerung, in diesem Machtverhältnis zu funktionieren. Da sehe ich einfach den Punkt. Aber ich finde eben, es kann mehr bestimmt werden als beispielsweise für viele Ehefrauen, finde ich.
Warum musst du immer verweigern? Warum drehst du nicht einfach mal um? Also, ja, wir sind immer dran am Verweigern, oder? Und am Abblocken. Und die Frauen drehen einfach um. Und ich denke auch, in den geschäftlichen Beziehungen, die sie nachher haben zu den Freiern, gibt es sicher auch wieder andere Formen von Verweigerung. Und ich weiss auch nicht, wie stark, dass sich die Frauen effektiv Also wie stark, dass sie das Ganze können umdrehen können und wirklich für sich ganz persönlich das Gefühl haben, sie haben jetzt die Macht in den Händen. Oder wie stark, dass sie halt gleich für sich das Gefühl haben, sie werden gebraucht, das weiss ich nicht.
Also mit Verweigern habe ich gemeint, dass ich nicht will, innerhalb von diesem Verhältnis funktionieren. Also egal, wie viel ich mir noch davon abschneiden kann oder nicht, oder so. Und das ist natürlich, ist mir schon klar, das ist natürlich nur bedingt möglich. Oder?
Ja, aber also ich will das ja nicht. Ich will ja nicht funktionieren innerhalb von diesem Verhältnis. Aber als Frau in der heutigen Gesellschaft funktionierst du ja immer so. Also du bist ja einfach tagtäglich mit dem konfrontiert. Weißt du, mir tut das wahnsinnig schwierig. Also eben, ich will das auch nicht. Ich will ja im Prinzip auch gleichwertige Beziehungen. Und zwar in, also Beziehungen, jetzt nicht Intimbeziehungen, sondern einfach so zwischenmenschliche Beziehungen, gleichwertig. Die habe ich nie. Die habe ich nicht einmal in dieser kleinbürgerlichen Stadt wie Bern. Also nicht einmal hier kann ich oben als Frau gemütlich allein heimlaufen. Also ich bin ja nonstop am Kämpfen als Frau. Mhm. Obwohl ich es nicht will, also obwohl ich etwas ganz anderes eigentlich möchte, will ja sicher jede Frau.
Nein, das finde ich, also das setzt man eigentlich voraus, die Realität, oder? Also dass man in einem unter anderem auch geschlechtlichen Machtverhältnis leben, dass man in einer sexistischen Gesellschaft lebt.
Seit 1980 existiert in der BRD, genauer in Westberlin, ein autonomes Prostituiertenprojekt Hydra. In diesem Projekt arbeiten Prostituierte und ausgestiegene Prostituierte wie auch andere Frauen zusammen. Die gesellschaftliche und rechtliche Diskriminierung der Prostitution und ihre Anerkennung als Beruf stehen im Mittelpunkt der Projektarbeit von Hydra. Auf Veranstaltungen, Kongressen, in Zeitschriften schildern sie die Probleme, die realen Lebens- und Arbeitsbedingungen von Huren und klären so die Öffentlichkeit über das Tabuthema Prostitution auf. In einem von ihnen zusammengestellten Buch «Beruf Hure» nehmen die Betroffenen selber Stellung. Die Hydra will Prostituierte vor diskriminierenden Massnahmen, Repression schützen. Wie der Schutz jedoch aussehen soll, ist für viele Frauen problematisch, da sie mit bürgerlichen Moralvorstellungen in Gewissenskonflikt kommen. Als Ausweg bietet sich da die Betonung der alltäglichen Prostitution in der Ehe, im Berufsleben usw. an. So kann also die in Anführungszeichen emanzipierte Frau für Prostituierte eintreten, ohne ihr bürgerlich-feministisches Gewissen zu belasten. Das hat zur Folge, schreibt Hydra, dass im Mittelpunkt der Diskussion nicht mehr die Prostituierte, um deren ihres Rechts schließlich geht, steht, sondern sie als Verkörperung von ihrem Beruf. Das Verhältnis beispielsweise von der Frauenbewegung zur Prostitution interessiert, weniger aber das Verhältnis von Prostituierten zur Frauenbewegung. Um für einen Teil der Frauenbewegung überhaupt diskussionswürdig zu sein, muss die Prostituierte bereit sein, die Rolle des armen Opfers einzunehmen, wo es zu retten und zu befreien gilt. Von Freier benutzt, von Bordellbesitzer und Zuhälter ausbeutet, schon als Kind misshandelt und vergewaltigt. Die Hydra kritisiert die verankerten Klischeevorstellungen unter den Frauen gegenüber Prostituierten. Sie schreibt, Zitat, Prostituierte sind Frauen wie andere auch. Sie sind genauso sensibel und genauso verletzlich. Sie sind blond oder schwarz, jung oder alt. Sie sind konservativ in der patriarchalischen Ordnung verhaftet oder radikale Feministinnen. Und sie werden diskriminiert, wie andere Frauen auch, wobei ihnen noch die Diskriminierung wegen ihres Berufes hinzukommt. Die Diskriminierung von Prostituierten kann als Maßstab für die Stärke der Diskriminierung von Frauen allgemein betrachtet werden. Denn die Prostitution spiegelt ein zwar krasses, aber wirklichkeitsgetreues Bild der Stellung der Frau innerhalb dieser Gesellschaft wider. Kampf gegen die Diskriminierung von Prostituierten ist somit auch Kampf gegen die Diskriminierung von Frauen allgemein. Zitat Ende. In einer Mitteilung an die Frauen von der Anti-Porno-Kampagne in den USA kritisiert eine Arbeiterin von der Sexindustrie die Feministinnen folgendermaßen. Mich als Prostituierte und Striptease-Tänzerin macht das Ignorantentum der Anti-Porno-Lobby innerhalb der Frauenbewegung unheimlich wütend. Die Frauenbewegung kann es sich nicht leisten, dass sich in ihr Gruppen bilden, die aufgrund ihrer Unwissenheit in Aktion treten, ohne sich vorher über die möglichen negativen Auswirkungen im Klaren zu sein, die diese Aktionen für andere Frauen haben könnten. Nämlich die Frauen, die ihnen vielleicht in manchen Dingen zustimmen würden, die aber nichtsdestotrotz selbst ein wesentlicher Bestandteil dessen sind, was diese Anti-Pornogruppen bekämpfen. Als Arbeiterin in der Sexindustrie habe ich das im Umgang mit Anti-Pornografie-Frauen an meinem Arbeitsplatz auf die krasse Art erfahren müssen. In San Francisco hat eine solche Anti-Porno-Frauengruppe mit dem Namen Frauen gegen Gewalt in der Pornografie und den Medien sogenannte Pornotouren durch das Vergnügungsviertel, wo die Sexindustrie konzentriert ist, durchgeführt. Aus sogenannten erzieherischen Gründen ziehen diese Frauen in Gruppen durch die Nachbarschaft, betreten Geschäfte, in denen pornografische Literatur und Sexartikel verkauft werden und kommen auch in Läden, in denen Live-Shows angeboten werden. Wenn sie sich Bilder von nackten Menschen oder ausgefallenes Spielzeug ansehen wollen, okay, was hindert sie daran? Aber ich als Bestandteil dieser Live-Shows in der Sexindustrie muss sagen, dass ich kein Objekt erzieherischer oder sonst wie gearteter Neugierde bin, genauso wie ich kein Objekt bin, das man sexuell erniedrigen kann. Das auch ein Auszug aus dem Buch von der Hydra. Wie verschieden sich Frauen, die sich prostituieren, mit ihrer Situation umgehen und leben, bestätigen auch die folgenden kurzen Auszüge aus dem Buch. Zitat: Ich habe nicht des Geldes wegen angefangen damit. Das mache ich einmal, weil ich Sex brauche und zum anderen, weil ich Hautkontakte haben will. Es geht um den Spaß, um Zärtlichkeit und um die Knete natürlich auch. Aber der Hauptgrund ist nicht die Knete. Anschaffen zu gehen ist eine dufte, tolle Idee, so mit dem Rumvögeln und Machen und Tun. Aber das zu realisieren ist eine andere Sache. Ich meine, damit zu spaßen und zu spielen und in Gedanken sich damit zu beschäftigen, das ist eine Sache. Aber das wirklich auszuführen ist was anderes. Was soll denn das? Ich finde es unsinnig, wenn ich hier im Hydra beteiligt bin und dafür kämpfe, dass die Diskriminierung von Prostis abgebaut wird und verstecke mich dann. Das ist ein Job wie jeder andere auch und was ich erreichen will ist, dass dieser Job anerkannt wird wie jeder andere auch. Das ist das, worauf es mir ankommt. Und das kann ich nicht erreichen, wenn ich tagsüber oder auch abends, je nach den Arbeitszeiten, eine Nutte bin und ansonsten eine biedere Hausfrau. Ich kann es drehen, wie ich will, die Freier sind einfach zum Kotzen. Wenn sie mit ihren sabbernden, fetten Körpern auf einem liegen, ihnen die Gier förmlich aus den Augen springt, dann musste ich mich immer schwer zusammenreißen, dass sich mir nicht der Magen umdrehte. warum ich das überhaupt ausgehalten habe, wegen des Geldes. Das war meine wirkliche Lust an der Sache. Ich habe es genossen, wenn mein Arbeitstag vorüber war, kein Freier mehr Zutritt hatte, dann die Scheine zu zählen, mir auszudenken, was ich damit anfangen könnte. Endlich war ich in der Lage, meine Rechnungen ohne ständige Mahnbescheide sofort zu bezahlen, nicht mehr jeden Tag jeden Pfennig umdrehen zu müssen. Dauernd daran zu denken, du darfst nur das und das zum Essen kaufen, die dringend benötigte neue Hose kannst du dir erst nächsten Monat kaufen. Das zermürbt. Von manchen Frauen habe ich oft die Frage gehört, ob ich nicht zu viel meiner Intimität aufgebe, wenn ich meinen Körper auf diese Art und Weise zu Markte trage. Aber ich frage mich, was der Unterschied ist zwischen irgendwelchen Gaffern auf der Straße oder in der U-Bahn, die ihre Blicke nicht von meinem Busen wenden oder meinen, mich blöd vollquatschen zu müssen. In diesem Fall ziehe ich es vor, dafür Geld zu nehmen. Ich zerstöre nur dann meine Sexualität, wenn ich nicht in der Lage bin, zu unterscheiden zwischen meiner Privatsphäre und dem, was ich in der Peepshow mache. Zitat Ende. Prostituierte Selbsthilfegruppe Hydra besteht bald 10 Jahre. Sie beschreibt im Buch weiter ihre Entstehung und ruft auf zur Nachahmung von ihrem Projekt. Die Masse Gesellschaft zu verändern, heisst sie zurzeit gegen Windmühlen anzukämpfen. Und ihre wichtigste Aufgabe beschränkt sie vorerst auf, ich zitiere, der Frau, die der Prostitution nachgeht, den Rücken zu stärken, ihr entweder das Leben mit der Prostitution zu erleichtern, mit ihr alle Rechte zu erkämpfen, die erkämpfenswert sind, und ihr die Möglichkeit geben, sich ihre Situation bewusster werden zu lassen und, sollte sie selbst das Bedürfnis haben, aus dieser Situation auszubrechen, die Prostitution aufzugeben, ihr mit allen Mitteln und Möglichkeiten zu helfen, eine neue Lebensperspektive zu finden. Das einige Auszüge aus dem Buch «Beruf Hure», herausgegeben vom Prostituiertenprojekt Hydra, erschienen im Verlag Galgenberg 1988. Danny, are you mad?
Das waren Mother's Ruin mit Danny Hattag. Vorher haben die Nina Hagen gehört mit ihrem Stück Punk. Und am Anfang Frank Chicken mit Yellow Toast und dann Marian Faithfull mit Ballon of Lucy Jordan. Ihr hört immer noch Radio Aurora auf 104,5 MHz. Und zwar die feministische Themensendung Heterosex als Lohnarbeit? Fragezeichen. Wir versuchen uns, die ganzen Fragen, die im Zusammenhang mit der Prostitution stehen, anzunähern. Bis jetzt habt ihr ein Gespräch gehört mit zwei Mitarbeiterinnen von der Beratungsstelle Xenia für Prostituierte in Bern. Und jetzt zuletzt ein Bericht über das Selbsthilfeprojekt Hydra in Berlin. Und es ist das Buch vorgestellt worden, das kürzlich herausgegeben worden ist von diesem Projekt. Jetzt möchten wir noch etwas erzählen zu den verschiedenen Kämpfen und Bewegungen, die es von Prostituierten immer wieder gegeben hat. Es waren zum Teil punktuellere Geschichten, es waren Bewegungen gewesen, bis zu Kirchenbesetzungen oder Streiks. Die Kämpfe haben sich immer gegen den Staat gerichtet, egal gegen welchen. Prostitution ist überall entweder kriminell oder zumindest sehr leicht kriminalisierbar. Das verdiente Geld aus der Prostitution gilt als unmoralisch und unrechtens erworben. Zuhälterei ist überall kriminell, aber der Staat garniert überall mit, und zwar nicht zu knapp. In Frankreich ist der Staatserlös aus der Prostitution doppelt so hoch wie der Erlös aus dem französischen Tabakmonopol. Das muss man sich mal vergegenwärtigen. Der Staat garniert Steuern, Bußgelder für sogenannte Vergehen, die bei der Ausübung von der legalen Prostitution gar nicht vermieden werden können, wie zum Beispiel sogenannte Aufforderung zur Unzucht. Weiter Schmiergelder an Staatsbeamte und in einigen Ländern Umsatzbeteiligungen aus staatlich kontrollierten Bordellen. Bereits 1959 haben in Marseille Prostituierte gegen das Verbot, bei ihrer Arbeit Hotelzimmer zu benutzen, demonstriert. Hotelzimmer benutzen bedeutet für Prostituierte einen Schutz ohne Zuhälter und keine überrissenen Wietwucher. In den 60er Jahren und zum Beispiel 1972 in Köln kämpfen Prostituierte gegen Sperrbezirke und ihre damit verbundene Abschiebung in sogenannte Eros-Zentren. Ihre Kernargumentationen gegen irgendwelche staatliche oder private Organisierung oder sogar Industrialisierung von ihrer Arbeit liegen einerseits bei den Abgaben. Sie sehen nicht ein, warum noch irgendjemand anders als sie selber soll an der Prostitution verdienen. Andererseits bedeutet für sie die Arbeit in Bordell und Eros-Centers Auflagen an ihren Arbeitsstil. Das heisst, die von ihnen, die zum Beispiel nur angekleidet arbeiten, werden natürlich nie mehr angestellt und so weiter. 1973 gründet die Prostituierte in Schweden eine Gewerkschaft. Gewerkschaftliche Anliegen sind unter anderem fehlende Altersvorsorge, fehlende Lohnausfallversicherungen, Krankenversicherungen und so weiter, obwohl Steuern müssen gezahlt werden. Im gleichen Jahr, 1973, gründet sich in den USA, wo die Prostitution an und für sich verboten ist und mit Gefängnis bestraft wird, die Gruppe Coyote, Call Off Your Old Tired Ethics, schafft eure überholte Moral ab. Die Organisation lanciert verschiedenste Kampagnen zur Entkriminalisierung vor der UNO-Menschenrechtskommission. 1974 gründet in Äthiopien etwa 15'000 Prostituierte ebenfalls eine Gewerkschaft. Auch in Italien wird eine Gewerkschaft gegründet und es laufen verschiedene Kämpfe gegen die rechtswidrigen Registrierungen an und auch gegen Razzias und Räumungen von Hotels. 1976 gründet sich in London das English Collective of Prostitutes, ECP. Das ist die erste Organisation von Prostituierten, die eng an eine Organisation von der Frauenbewegung angeschlossen ist. Und zwar an die internationale Kampagne Lohn für Hausarbeit, die in England, Italien, Deutschland, den USA, Kanada und Australien aktiv ist. Das ECP geht programmatisch aus von der Gemeinsamkeit der Kämpfe von allen Frauen um Macht und schaut den Lohn von Prostituierten als einen Teil von Lohn für Hausarbeit an. Im gleichen Jahr, also 1976, laufen verschiedenste Demonstrationen, beispielsweise in Australien oder in den USA, und es gibt Kongresse von nationalen und internationalen Dimensionen. 1977 gründet sich auch in Spanien eine Gewerkschaft. Immer mehr gibt es, wie schon bei England beschrieben, direkte Bezüge zur Frauenbewegung. So sagt zum Beispiel die Gewerkschaft PUMA, Prostitutes Union of Massachusetts, in einer Presseerklärung: Die Dienste aller Frauen, ob sie nun sexuelle Dienste an Männern sind oder andere Dienste der Hausarbeit, sind Arbeit und wir fordern dafür Lohn. Diese Dienste werden traditionellerweise von Frauen erwartet. Frauen haben unbezahlte Arbeit geleistet und den Zugang zu Geld abgeschnitten bekommen. Die Gewerkschaft der Prostituierten von Massachusetts kämpft dafür, dass alle Frauen eigenes Geld und damit Macht haben. Ebenfalls 1977 solidarisiert sich auch die deutsche Frauenbewegung zum ersten Mal mit einer Resolution von Prostituierten zu ihrer Entkriminalisierung, das an der Frauensommeruni in Berlin. 1978 gründet sich dann auch in Mexiko eine Gewerkschaft und im gleichen Jahr gelingt der Prostituierte in Großbritannien, die gültigen Prostitutionsgesetze, die sie kriminalisiert haben, zu kippen. Auch in Wien und Kopenhagen tun sich die Prostituierten zusammen. Das sind so ein paar mehr oder weniger zufällig ausgewählte Darstellungen von Kämpfen von Prostituierten gewesen. Nur haben wir leider aus der Schweiz nichts dazu gefunden. Die grösste und spektakulärste Aktion war aber sicher der Generalstreik von Prostituierten in Frankreich gewesen. Im April 1974 haben sich in Lyon etwa 50 Personen zusammengesetzt. Prostituierte, Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, Journalistinnen und Journalisten und Mitglieder vom NID, einer Vereinigung von Reformerinnen und Reformer, Erzieherinnen und Erzieher. Anlass waren Mörder an Prostituierten, die sich in den letzten Monaten gehäuft haben und selten aufgeklärt worden sind. Aber es war nicht der einzige Grund. Im gleichen Zeitraum hat die Repression gegen Prostituierte zugenommen, eine Verfolgungsjagd, die unter dem Deckmantel vom Kampf gegen Zuhältersyndikat in erster Linie Prostituierte getroffen hat. Im Februar 1975 dann sind die Bußgelder in Lyon erneut erhöht worden. Zudem ist ein altes Gesetz wieder ausgegraben worden. Wer zweimal im gleichen Jahr wegen dem gleichen Delikt zu einem Bußgeld verurteilt worden ist, kann ins Gefängnis kommen. Gleichzeitig haben die Prostituierten Steuerbescheid für ein paar Jahre rückwirkend ins Haus geschickt bekommen. Die Höhe dieser Steuerbescheid ist nach irgendeinem fiktiven Durchschnittseinkommen geschätzt worden, bei dem natürlich die Abgaben in Bußgeldform nicht ins Gewicht gefallen sind. Für solche Summen muss eine Frau schon ziemlich lange arbeiten. Der Staat kassiert nicht nur, er zwingt auch Frauen zu lebenslänglicher Prostitution. Im April 1975 haben sich dann die Prostituierten von Lyon zum ersten Mal allein unter sich getroffen, um einen Forderungskatalog aufzustellen und Aktionen zu beschliessen. Sie haben versucht, mit verschiedenen Ministerien Verhandlungen aufzunehmen, sind aber nie vorgelassen worden. In Lyon findet jetzt die erste Verhaftung statt nach dem alten ausgegrabenen Gesetz. Prostituierte kommen Haftbefehl über. Sie sind nicht bereit, ins Gefängnis zu gehen und beschliessen Gegenaktionen. Sie werden sich alle gemeinsam mit den Frauen, die Haftbefehl haben, in einer Wohnung verbarrikadieren. Diese Aktion soll am 2. Juni 1975 starten. Kurz vorher taucht aber eine andere Idee auf. Man könnte auch eine Kirche besetzen. Dieser Vorschlag wird sofort einmütig angenommen. Eine solche Aktion verhindert, dass die Polizei sofort brutal eingreifen kann. Sie ist gleichzeitig spektakulär und sieht auch nach einer ernstzunehmenden Revolte aus. Wir wollen uns nicht mehr mit Straßendemonstrationen wie 1973 lächerlich machen. Wir wollen zeigen, wir sind ebenso verantwortungsbewusst und würdevoll wie entschlossen. Nach einem Ablenkungsmanöver wird dann die Kirche Saint-Nizier in Lyon besetzt von 150 Prostituierten. In einem Brief an die Bevölkerung schreiben sie: Hier sprechen Mütter, Frauen, die versuchen allein und auf bestmögliche Weise ihre Kinder großzuziehen und die heute Angst haben, sie zu verlieren. Ja, wir sind Prostituierte, aber wir prostituieren uns nicht aus Lasterhaftigkeit. Es ist das Mittel, das wir gefunden haben, um mit den Problemen des Lebens fertig zu werden. Die Gesellschaft ist es gewöhnt, uns zu verurteilen und in ein Ghetto der Verachtung oder des Mitleids zu drängen. Wir werden betrachtet als schmutzige, anormale Frauen und gleichzeitig sagen die Leute, Prostitution muss wohl sein. Weil sie wohl sein muss, verbietet sie das französische Gesetz nicht. Und theoretisch sind wir freie Bürgerinnen wie alle anderen. Aber weil die Gesellschaft sich schämt, uns zu wollen, behandelt man uns wie Verbrecherinnen, wie jemand, an dem die Polizei ihre ganze repressive Macht auslassen kann. Und weiter ohne. Wir werden nicht ins Gefängnis gehen. Man wird die Frauen regelrecht ins Gefängnis zerren müssen, denn wir haben sie dem Zugriff der Polizei entzogen. Und heute haben wir hier in einer Kirche Zuflucht gesucht. Sie werden nicht ins Gefängnis gehen, keine von uns wird ins Gefängnis gehen. Die Polizei muss schon ein Massaker veranstalten, wenn sie uns dahin schleppen will. Wir werden passiven Widerstand leisten. Wir sind Opfer einer Politik der Ungerechtigkeit. Wir bitten euch nicht darum, Prostitution zu verteidigen, sondern zu verstehen, dass man nicht das Recht hat, uns so zu behandeln, wie man uns jetzt behandelt. Niemand hat je unter den Schlägen von Gummiknüppeln sein Leben geändert. In Lyon ist der Streik von der Prostituierten zu diesem Zeitpunkt generell geworden. Es gibt keine Prostituierte mehr, die auf dem Strich steht. Die Unterstützung aus der Bevölkerung ist überraschend gross. Vor allem sehr viele Frauen, die selber nicht arbeiten, besuchen die Frauen in der Kirche, bringen zu essen, hüten Kind von ihnen und so weiter und so fort. In den nächsten Tagen werden auch in Marseille, Grenoble und Montpellier Kirchen besetzt, streiken Prostituierte auch in Toulouse, Saint-Étienne und Cannes. Aus Paris trifft eine Delegation von Kolleginnen ein. In Lyon sind inzwischen auch Journalistinnen und Journalisten aus dem Ausland eingetroffen. 7 Tage lang ist der Vorplatz von Saint-Nizier jeden Nachmittag Informationsbörse und Diskussionsforum. Frauen aus der Frauenbewegung hängen Plakate auf und verteilen Flugblätter. Eine Videogruppe zeigt kurz vorher aufgenommene Statements von der Prostituierten und Szenen aus der Kirche. Zum ersten Mal entsteht ein direkter Kontakt zwischen Prostituierten und der Bevölkerung, in Anführungszeichen, weil jetzt zum ersten Mal alle hören, was Prostituierte über sich selber zu sagen haben. Nach ein paar weiteren Tagen kommt dann der Knall. Die Kollegin in Paris besetzt ebenfalls eine Kirche, Kapelle Saint-Bernard in Montparnasse. Damit hat die Revolte nationale Ausmaß angenommen. Der Innenminister bricht jetzt auch sein Schweigen und erteilt die Antwort. Polizeiknüppel, Kirchen räumen. Am Dienstag im Morgengrauen, nach über einer Woche Besetzung in Lyon und mehreren Tagen Streiks und Besetzungen im ganzen Land, schlägt die staatliche Gewalt zu. Ohne Deckmantel, ohne Doppelmoral und ohne Rücksicht. Für die Behauptung, die Drahtzieher von diesen Aktionen seien Zuhälter, die man ausrotten will, bleibt jetzt überhaupt keine Glaubwürdigkeit mehr. Im Morgengrauen vom 10. Juni 1975 werden auch in Marseille, Montpellier, Dijon, Grenoble und Paris Kirchen von der Polizei geräumt. In Grenoble leisten 5 Priester gemeinsam mit den Frauen Widerstand. Diese Kirchen kann erst am Morgen um 10 Uhr als geräumt gemeldet werden. Im Sommer gründet sich dann ein Prostituiertenkollektiv von Frankreich. Internationale Kontakte werden ausgebaut und klare Forderungen gestellt. bezüglich Arbeit wird verlangt, dass es keine Sperrbezirke mehr geben soll, dass alle Karteien müssen gelöscht werden, was bereits im 49 hätte sollen passiert sein, dass alle kriminalisierenden Gesetze abgeschafft werden und dementsprechend alle Bußgelder und Gefängnisstrafen, dass kein Bordell oder Eros-Center oder Ähnliches wieder eröffnet werden. Bezüglich der Steuern wird Gleichbehandlung mit anderen Freischaffenden gefordert. Und bezüglich der Gesundheit und Sozialem wird die Vernichtung von der Kontrollheft, von der sogenannten Boxschi gefordert, der Einbezug in die sozialen Versicherungen und anderes mehr. Was für Kreis die Überzeugungskraft der Prostituierten damals in Frankreich gezogen hat, kann man vielleicht auch an folgendem Ausspruch ablesen, zu dem sich an der ersten Nationalversammlung der französischen Prostituierten die damalige Präsidentin für staatliche Familienplanung hat hinreissen lassen. Die schlimmste Form der Prostitution ist die Ehe, in der die Frau gezwungen wird, dem Mann gratis zu Willen zu sein. Im Anschluss an diese Versammlung hat sich dann ein Demonstrationszug gebildet, durch Paris durch, zum Sitz des französischen Parlaments. Der ist von der Polizei brutal auseinandergeknüppelt worden. Das war vorerst einmal das Ende von dieser Revolte, vom Aufstand und dem Generalstreik der Prostituierten in Frankreich.
Die Literatur, die wir für die Sendung verwendet haben, sind folgende Bücher: Christine de Koning, Die geteilte Frau, Möwig Verlag, Pike Biermann, Wir sind Frauen wie andere auch, Rowohlt Taschenbuch 7645 und Beruf Hure, Herausgeberin ist Prostituiertenprojektgruppe Hydra, erschienen im Verlag Galgenberg. Damit sind wir am Ende der Sendung «Heterosex als Lohnarbeit?» Fragezeichen angelangt. Wir verabschieden uns. Ciao zusammen.
Die Hälfte des Äthers.